Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur einige kurze Kernthesen sind ja hier gefordert. Ich halte den Grundsatz, den Ansatz der Reformmaßnahme im Hinblick auf die in Frage stehenden Grundgesetzänderungen für richtig. Es wird im Kern oder weitgehend der Rechtszustand von vor 1969 in der Bundesrepublik wiederhergestellt. Dies ist, ich habe auch etwa 40 Jahre Erfahrung sammeln können im Umgang mit dem deutschen Bildungswesen und sehe noch diejenigen vor mir, die freudestrahlend damals die neue Gemeinschaftsaufgabe präsentiert haben und die weiteren Änderungen von 1969. Die Hoffnungen, die man damit verbunden hat, waren nicht gerechtfertigt. Es ist im Wesentlichen ein egalisierendes, Verflechtungen institutionell verfestigendes und zu stark hier die Bund und Länder verflechtendes System gewesen, was man eingerichtet hat. Die Bildungsplanung ist ja nie realisiert worden. Der Bildungsgesamtplan stand auf dem Papier und ich sehe noch auch einen jungen Kultusminister Vogel vor mir, wie er den Entwurf eines Finanzplans präsentierte, der dann an der FMK von Anfang an immer wieder gescheitert ist. Insofern ist diese Korrektur zu begrüßen. Ich sehe schon die Befürchtungen von Herrn Landfried und anderen, aber man muss sich vor Augen führen, dass dieses System vorher, was eine größere Kulturautonomie der Länder beinhaltete, auch und vor allem im Hochschulbereich, immerhin in der Lage war, den Wiederaufbau der bundesrepublikanischen Hochschulen nach dem Kriege zu organisieren, weil sie in der Lage waren, sich untereinander vernünftig abzustimmen. Und das ist der entscheidende Punkt, der natürlich da hinzukommen muss. Mit dieser Wiederherstellung, also von mehr echter Kulturhoheit der Länder, wird der Weg freigemacht für unterschiedliche Regelungen im Hochschulbereich und damit natürlich für Innovationsansätze, für Konkurrenz, für unterschiedliche Modelle, was immer man hier jetzt zur Rechtszersplitterung sagt und dergleichen mehr. Wenn man sich das Deutsche Reich vorstellt, es war eben Preußen mit seiner Maßstäbe setzenden Gesetzgebung im Schul- und Hochschulwesen, was dann die anderen dazu brachte, ähnlich zu normieren. Diese Möglichkeiten haben wir zurzeit nicht, sondern eine viel zu stark einengende Rahmengesetzgebung hat letzten Endes jede Bewegung unmöglich gemacht. Darüber hinaus, wenn dieses Rahmenrecht wegfällt, was immer noch an selbstverständlich ist im Beamtenrecht, da noch sind noch Bundeszuständigkeiten und dergleichen mehr, aber im Kern werden die Hochschulen natürlich freigesetzt im Hinblick auf Normierungsmöglichkeiten der Länder. Was damit eintritt, ist auch die Möglichkeit, dass die Länder nun endlich daran können, rangehen können, die Normierung zurückzunehmen, die sie jetzt nicht zurücknehmen können. Und das, was hier als Hochschulautonomie bei uns noch vorhanden ist, wesentlich mehr wiederherzustellen. Denn das leidet unter einer Überreklamierung. Ich bin jetzt noch Vorsitzender einer Berufungskommission, einer gemeinsamen mit einem wissenschaftlichen Institut. Die Berufung eines Leiters, der gleichzeitig von einer Hochschule und einem Institut gleichzeitig berufen werden muss, hat mich jetzt mindestens schon 10 Arbeitstage gekostet, hat Gremienberatungen gebracht, die für sich sprechen in ihrer Unsinnigkeit. Das kann endlich reglementierungsmäßig von den Ländern zurückgenommen werden und den Hochschulen damit Spielraum eingeräumt werden, sich besser zu entwickeln. Selbst die deutsche Gruppenuniversität in ihrer Singularität weltweit kann dann mal überprüft werden, ob sie in dieser Form wirklich sinnhaft ist, wenn wir mit den Herausforderungen fertig werden wollen, die der Herr Professor Biedenkopf ja hier noch mal glänzend eingangs dargelegt hat. Selbstverständlich kann man darüber streiten, ob man mit dem neuen 104.1 Absatz 1 Satz 2 mit diesem Verbot der Finanzierung des Bundes auf dem Hochschulbereich, ob man da ein Stück zu weit gegangen ist. Ich bin nicht der Auffassung, dass man zu weit gegangen ist, denn mit diesem goldenen Zügel versucht eben der Bund übrigens schon im Deutschen Reich war das ganz genauso, versucht der Zentralstaat immer wieder in diese Kulturhoheit der Länder hineinzuregieren. Das führt zu Konflikten, politischen Konflikten. Das wäre nur gerechtfertigt, wenn die Annahme gerechtfertigt wäre, dass nur der Bund mit seinen politischen Eliten, die da tätig sind, die richtigen Lösungen präsentiert. Ich frage Sie, ist das so? Sind nicht unsere politischen Eliten aus den gleichen Parteiapparaten kommen, auf Bundesebene und Landesebene in der gleichen Weise zur Lösung von Problemen in der Lage? Wenn sie dazu in der Lage sind, ist das egal, auf welcher Ebene sie machen. Wenn wir eine Kulturheit der Länder haben, dann ist das bei den Ländern die eigentliche Ländersubstanz. Wenn man die Kultur jetzt wieder so einschränkt lässt, wie sie bisher ist, dann muss man auch über diese ganze Länderstaatlichkeit überhaupt nachdenken, ob sie denn in dieser Weise wirklich gerechtfertigt ist. Wenn sie gerechtfertigt ist, dann sind die Länder in der Lage, die Probleme auf ihrer Ebene zu lösen. Ich bin der Auffassung, dass sie die Landtagsabgeordneten von der Gesamtqualität, intellektuell und politische Erfahrung und dergleichen mehr, in der gleichen Weise in der Lage sind, Probleme zu lösen, wie die Bundestagsabgeordneten. Alles andere wäre ja absurd, jede andere Annahme. Und von daher bin ich der Auffassung, dass das die Kernfrage ist. Man muss sich darüber klar werden, wollen wir behaupten, nur der Bund sei in der Lage, auf dem Sektor der Kulturhoheit die Probleme mitregierend für die Bundesrepublik Deutschland zu lösen. Wenn wir der Meinung sind, dann müssen wir sagen, gut, dann lassen wir diesen Föderalismus so eingeschränkt, wie er bisher ist auf dem Kultursektor. Ich bin der Meinung, das ist nicht nötig. Natürlich ist es eine Sorge, dass die schwachen Länder hier eher auf der Strecke bleiben und dies die ganze Reform die süddeutschen Länder begünstigt. Das kann man ja auch in Arbeitspapieren lesen. Ja, gut, wollen wir die denn hindern, sich gut zu entwickeln, gewisse Länder? Wollen wir zwangsweise Egalität herstellen? Das wollen wir natürlich nicht, sondern jeder sollte die Chance haben, sich ordentlich zu entwickeln. Das heißt, wenn man jetzt weiter so argumentiert, wie Sie es gesagt haben, Herr Mayer, dass man sagt, gut, wir müssen alles auf der bestehenden Finanzverfassungsbasis hier lösen, auf diesem Sektor, dann kann man die Reform lassen, selbstverständlich. Wenn man aber anfängt, die Länder zu zwingen, die Landtage dann andere Schwerpunkte zu setzen, es gibt nie genug Geld. Das ist gar keine Frage. Kein Landtag, kein Bundestag wird in den nächsten 10, 20 Jahren genug Geld haben, sondern er muss immer Schwerpunkte setzen. Dann muss er eben, der Landtag, neue Schwerpunkte setzen, wenn er diese Aufgaben bekommt. Außerdem der Druck, der Entscheidungsdruck, diese Finanzverfassung dann anzugehen, diese Neuordnung, die Länder wirklich in den Stand zu versetzen, ihre Aufgaben wahrzunehmen, der wird natürlich nur größer, wenn man ihnen diese Aufgaben gibt. Wenn man wieder diese Mischfinanzierung und diese Verschränkung der Verantwortlichkeiten weiter bestehen lässt, dann wird man diese Probleme schon gar nicht lösen. Denn es ist nie genug Geld da. Man wird immer sagen, es reicht gar nicht aus und dergleichen mehr. Also schon aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass dieser neue 104 Absatz 1 aufrechterhalten bleiben muss, weil er ein entsprechendes Druckpotenzial enthält und weil im Übrigen es ja genau diese Entwicklung war, die im Deutschen Reich und die dann später in der beginnenden Bundesrepublik zu den Reformen, den nicht gelungenen Reformen von 69 geführt hat, dass der Bund über den goldenen Zügel in die Kulturheit der Länder hineinregiert. Jeder Zentralstaat, der eine ganz bestimmte Aufgabe nicht hat, wird versuchen, über den goldenen Zügel mitzuregieren. Das muss man also von vornherein inhibieren. Selbstverständlich bedarf dieses Gesamtgefüge dann in einer Neuordnung einer Kooperation zwischen Bund und Ländern. Da sind wir uns alle drüber im Klaren. Und hier ist die Rolle der Kultusministerkonferenz gar nicht zu überschätzen. Ich hatte ja auch die Freude und Ehre, Präsident der KMK gewesen zu sein und weiß, welche Probleme mit diesem Organ verbunden sind. Allerdings, wenn man mal die Geschichte der KMK wirklich aufmerksam studiert, dann kann man feststellen, dass sie bis Mitte der 60er Jahre unserer großen Kulturrevolution hier in der Bundesrepublik relativ entscheidungsfähig war. Es sind wichtigste Fragen der Neukoordinierung in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die KMK war schon eher da als der Bundestag und der Bundesrat. Es sind wichtigste Fragen, durchaus auf hoher fachlicher Kompetenz, sind ja auch alles Bürokratien, die dahinter stehen, die mindestens genauso gut sind wie die Bundesbürokratien, sind wichtigste Fragen sehr gut gelöst worden. Das heißt, auf die KMK, die letzten Jahrzehnte durchaus, kann man sagen, gelähmt war, warum denn? Durch ideologische Spaltungen und Grabenkämpfe, die wir alle kennen. Diese KMK kann sich das nicht weiter leisten. Ich habe den Eindruck,
Herr Professor Reifler, ich muss etwas auf die Uhr achten.
Ja, ich habe den Eindruck, dass sie hier einen neuen Weg gehen will. Und was ich an bisherigen Vorkehrungen, auch institutioneller Art, gelesen habe, die Papiere sind ja bekannt, verspricht die Annahme, dass die KMK durchaus in der Lage ist, die notwendige Abstimmung vorzunehmen.